Melina fängt an.
Ja.
Ja.
Es ist Mittwoch, der 9. Dezember 2020. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller, der für ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern steht, ist mit Tempo 177 bei erlaubten 120 geblitzt worden. Weiter daneben liegt nur Andi Scheuer, der mit seinem neuen Lieblingsprojekt Autobahn GmbH gerade beim Achtfachen der veranschlagten Kosten angekommen ist. Ich bin das entzückende Pudelmädchen Lotte. Bei mir sind Melina und Dagtö, heute zu Gast der Flaneur Sascha. Ihr hört Königin von Deutschland, den teuersten Podcast aller Zeiten.
So, heute ist Mittwoch, das heißt Podcast-Nachmittag. Und heute ist ein guter Tag, weil heute haben wir einen Gast. Aber eigentlich ist der gute Tag heute, weil mein Auto wieder bei mir ist seit gestern Abend. Nee, Spaß beiseite. Wir haben einen netten Gast hier bei uns. Wir sind heute mal in unserem Meeting zu dritt, in unserem Jitsi-Meeting. Und heute ist Sascha dabei. Hi, yeah. Sascha.
Hallo, hallo.
Hi, Sascha. Ja, und Melina, so war das abgesprochen, stell dich kurz vor. Sonst stelle ich dich kurz vor. Sascha ist heute hier, weil er nämlich in der vorletzten und in der vorletzte und letzte Folge hat er uns was geschrieben und war nicht ganz zufrieden mit dem, was wir gesagt haben. Nee, die erste Folge, zu der er was geschrieben hat, war die Folge, in der wir zum ersten Mal einen Gast hatten, nämlich den Jan.
Genau. Ja.
Da haben wir uns viel über Medien unterhalten und da hat der Sascha uns eine lange E-Mail dazu geschrieben. Da sind wir teilweise schon drauf eingegangen und mit unseren Eingehungen war er dann auch nicht ganz zufrieden. Und dann haben wir gesagt, dann laden wir ihn einfach mal ein und heute ist er der Einladung gefolgt und da freuen wir uns sehr. Ich gehe davon aus, dass es heute sehr, sehr viel um das Thema Medien geht. Kann das sein, Sascha? Dass wir Redebedarf haben.
Zum einen habe ich da noch so ein paar Gedanken zu den letzten Folgen und du hattest ja auch das Thema schon angesprochen, dass du da über deinen Zulieferer, über deinen Paketmenschen auch in mediennahe Themen irgendwie reingerutscht bist,
um die es
vielleicht auch noch gehen könnte.
Sehr, sehr interessantes Thema.
Ich kann euch gar nicht sagen, wie tief ich da reingerutscht bin. Wesentlich tiefer, als ich das jemals gewollt hätte. Aber da kommen wir vielleicht später dazu. Wenn das Thema nachher hinten runterfällt, ist das nicht so schlimm, als wenn deine Themen hinten runterfallen. Vielleicht ziehe ich noch meine Kategorie, die ich immer mache, vor. Das werde ich auch ganz kurz halten. Der Podcast der Woche, mein persönlicher Podcast der Woche, war nämlich der Adventskranzkalender, der Nerdraum-Adventskranzkalender jetzt habe ich mir alles aufgeschrieben, nur nicht wie der Podcast heißt, weil wie der Podcast heißt, weiß ich ja, nur wenn man alles vorliest und will dann schnell noch sagen. Die Landnerdschaft, genau. Siehst du, der Sascha weiß das nämlich viel besser als ich.
Wir schaffen jetzt Lotte ab, wir nehmen jetzt Sascha.
Genau, wir rufen Sascha immer an. Sascha liegt jetzt immer unterm Tisch. im Landnerdschaft Nerdraum Adventskranzkalender, das soll sich auch mal einer alles merken, da gibt es jeden Tag im Moment eine neue Folge, immer so eine halbe Stunde etwa. Ich werde auch bald dort sein. Wir werden heute Abend sogar was aufzeichnen. Ich weiß noch nicht, welches Türchen ich kriegen werde. Das weiß, glaube ich, auch noch keiner.
Und 24.
Meinst du?
Ja, was soll es denn sonst Besseres geben als den Heiligen Abend für dich?
Ich würde jedenfalls in sehr große Fußstapfen treten, denn ein sehr guter Freund von mir hat eine sehr unterhaltsame Folge. Der Sven Bird mit B durchgestrichenem O, wie man das immer so hat, wie bei unseren Rode-Mikrofonen auch. Und dann ein Ritt. Ein langjähriger musikalischer Wegbegleiter von mir, der heute Also er ist weggezogen, deshalb machen wir nicht mehr zusammen Musik und er macht auch mehr elektronische Musik. Das macht man ja auch gerne zurückgezogen im heimischen Bastelzimmer. Und er erzählt, wie er Atari-Konsolen so umbaut, dass man Musik damit machen kann. Sehr, sehr interessant. Und eine andere Folge, das war die von letzten Sonntag, da war da Theresa Hannig, von der wir auch öfters schon geredet haben, denn sie hat die supergeile Wellenbrecher-Aktion initiiert, mit zwei anderen zusammen noch. Und wir, Melina, wir beide haben auch uns schon unterhalten, ob wir die Theresa Hannig nicht mal einladen sollten. Und das sollten wir auch unbedingt mal tun, vielleicht im Januar, vielleicht klappt es mal. Sehr, sehr interessante Folge über das Wellenbrecher, über die Wellenbrecher-Story, wie es dazu kam, wie die Reaktionen vor allem darauf waren. Theresa Hannig ist auch noch Datenschützerin und Science-Fiction-Roman-Autorin und hat da einen Riesenschatz, aus dem sie erzählen kann. Es geht auch viel um die Corona-Warn-App. Wir hatten beim letzten Mal auch die Corona-Warn-App. Habe ich auch noch eine Rückmeldung übrigens dazu gekriegt von Dirk, der sagt, dass die App bei uns ein bisschen schlecht weggekommen ist. Das stimmt, wir haben uns beim letzten Mal wirklich auch auf die negativen Punkte konzentriert. Das war, glaube ich, nicht so beabsichtigt. Ne?
Wir haben die App?
Wir haben auch gesagt, App nutzen ist besser als App nicht nutzen, wenn sie auch nicht perfekt ist. Und Dirk hat aber tatsächlich erzählt, dass er von einem Fall gehört hat von jemand, der viel unterwegs ist von Berufswegen und der aufgrund einer roten App sich hat testen lassen, einen positiven Befund gekriegt hat und aufgrund dessen dann eben in Quarantäne gegangen ist. Und
dafür ist
da hat die App dann scheinbar sehr gut funktioniert. So, und das war eigentlich alles so, was ich sagen wollte, was nicht mit Medien zu tun hat. Also haben wir jetzt noch eine Stunde Zeit, voll einzusteigen. Sascha, was hat dir nicht gepasst? Was haben wir aus deiner Sicht falsch gemacht? Ich kann das meiste ja nachvollziehen, das haben wir ja schon gesagt, aber trotzdem war das ja noch nicht so ganz, wie du dir es vorgestellt hast. Es ging, glaube ich, da vor allem um, es ging um Journalismus, um politisch gefärbten Journalismus und um die politische Färbung von Wählerschichten, ne? Da gab es mal so eine Aussage.
Und von den Medienmachern hauptsächlich.
Medienmacher, genau, das auch noch, ja. Es gab mal die bei uns die Aussage, dass Journalisten überwiegend grün sind. Jetzt überspitzt gesagt, so spitz haben wir das, glaube ich, weder gemeint noch gesagt. Aber was sind da deine Ansatzpunkte?
Genau, also fangen wir mal damit an, dass der Einstieg war ja diese Studie, beziehungsweise eigentlich war es nur eine Befragung innerhalb der Volontäre der ARD. Also da gibt es irgendwie 150 Volontäre und von denen haben 77 irgendwie bei der sogenannten Sonntagsfrage, was würden sie wählen, hat ein großer Teil halt gesagt, sie würden links oder grün wählen. Und das wurde.
Wenn ich dich gleich unterbrechen darf, es waren sogar noch weniger. Es haben 77 überhaupt bei dieser Umfrage mitgemacht. Aber die Sonntagsfrage innerhalb dieser Umfrage haben noch weniger beantwortet. Ich glaube sogar nur 38 oder so. Also der Ausschnitt ist noch viel kleiner.
Genau, ne? Und selbst diese befragte Gruppe von 150 Menschen, die auch noch sehr speziell ist, das heißt, das Volontäre sind ja die, die gerade erst sozusagen einsteigen in den Beruf im Vergleich zu, ich weiß nicht, wie viel tausend Leute insgesamt so bei den Rundfunkanstalten arbeiten. Das ist natürlich nichts, woraus man irgendeine Aussage ableiten sollte. Jedenfalls man nicht irgendwie daraus irgendwie schließen sollte, wie Medien grundsätzlich aufgestellt sind. Also nicht mal die ARD grundsätzlich aufgestellt ist. Und ich hatte dann zum einen reingebracht, wie denn so die Strukturen sind, also mit dem Rundfunkrat, dass der ja sehr ausgewogen besetzt ist. Da sind die verschiedensten Berufsgruppen irgendwie mit dabei, da sind auch von politischer Seite die verschiedensten Gruppierungen dabei und die eigentlich im Prinzip so angelehnt an das, was wir auch in der Parteipolitik sehen von den Verhältnissen. Und dann kam der Punkt, dass es, dass du meine Nachfassung sozusagen, dass die Akademiker grundsätzlich eher grün wären, falsch verstanden hattest. Denn da hatte ich einen Link geschickt zu einer Umfrage. Also es ist so, dass unter den grünen Wählern besonders viele Akademiker sind. Aber der Umkehrschluss, dass unter den Akademikern besonders viele grüne Wähler sind, der funktioniert nicht. Da schicke ich euch nachher auch noch einen Link für die Shownotes mit einem Diagramm. Das sieht nämlich ganz ähnlich aus wie auch bei dem bei den Chefetagen sozusagen. Die Akademiker sind auch zu 32% oder sowas eher CDU-Wähler, zu 31% eher SPD-Wähler. Und die Grünen kommen auch da eher so bei, ich glaube, um die 15% weg oder so. Na, also der Umkehrschluss, Akademiker wählen Grün, war so nicht von mir gemeint und
gedacht. Wie sind denn da, ich habe mich auch auf eine Umfrage bezogen. Wie definierst du Akademiker? Sind das Leute mit einem Uni-Abschluss für dich?
Da ging es um, also in der Statistik, die ich da verlinkt hatte, in der Mail auch, ging es um den Bildungsabschluss. Also nicht, ob sie weiter in der Forschung arbeiten oder sowas im akademischen Umfeld, sondern der Bildungsabschluss. Und da war es so, dass das unter den Akademikern halt auch ähnlich bunt oder wenig bunt ist, jedenfalls gar nicht mal so kräftig grün wie auch sonst in der Bevölkerung.
Dann ist das möglicherweise das Missverständnis, denn ich habe irgendwo ganz tief in meinem Kopf drin, eine Umfrage unter Uni-Bediensteten oder unter, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles mitgemacht, wahrscheinlich ab Uni-Abschluss aufwärts, aber an der Uni, ne? Leute, die wirklich in der Wissenschaft und in der Forschung arbeiten. Und da ist es tatsächlich so, dass die Grünen überproportional vertreten sind. Aber das kann auch dann damit zusammenhängen, dass diese Leute wahrscheinlich auch eher jüngere Leute sind. Denn ich glaube, also was das Wähleralter angeht, da gibt es ja eine ganz klare Verteilung oder da gibt es ja einen ganz klaren Einfluss. Ne? Unter den jungen Wählern sind ja traditionell die Grünen weiter vorne und unter den Älteren wird konservativer gewählt. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, ob das so stimmt. Da werden jedenfalls die alten Volksparteien eher gewählt. Unter älteren Leuten.
Genau, und da wir ja von den Journalisten in dieses Thema reinkamen, sind das natürlich eher Leute, die außerhalb der Uni sind.
Ja, das stimmt. Ja, und
wir können ja ein Battle der Shownotes machen mit den zwei Links.
Was wir übrigens beim letzten Mal erst so richtig angefangen haben, dass wir tatsächlich Links in die Shownotes reintun. Ich habe das hin und wieder mal zu Kapitelmarken gemacht, aber ich glaube nicht jeder Podreader kann Kapitel und Kapitelmarken und Links da drin. Deshalb werde ich jetzt einfach alles immer in die Shownotes packen. Also wenn irgendwas Interessantes hier besprochen wird, dann wird es auch immer einen Link dazu geben in den Shownotes. Von nun an oder von letzter Folge an sogar schon. Ja, aber wir hatten ja, also Melina und ich in der Folge nach der Folge mit Jan, hatten das ja auch schon gesagt, wichtig ist ja die Kontrolle der öffentlich-rechtlichen Medien. Es geht, das müssen wir hier dazu sagen, ne? Wir sprechen im Moment nur von öffentlich-rechtlichen Medien, wenn wir uns mit Rundfunkräten und mit Fernsehräten und mit Medienräten beschäftigen, ne? Die von denen du eben ja gesagt hast, die Leute aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten auch haben, die bis zu 30% Politiker nur enthalten dürfen. Und die Politiker werden von den Parlamenten, von den Länderparlamenten entsandt und bilden aus diesem Grund heraus eben die Parteienvielfalt auch ab. So, und die kontrollieren natürlich, also diese Räte, diese Kontrollräte, ja, die kontrollieren ja dann auch den Inhalt der öffentlich-rechtlichen Medien. Insofern haben wir es hoffentlich geschafft, das Vorurteil auszuräumen, dass öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland irgendwie politisch gefärbt sein könnten. Oder hat da noch irgendjemand Zweifel dran?
Nee, das Prinzip nennt sich Binnenpluralität. Das heißt, dass innerhalb der Sendeanstalten, innerhalb der ganzen innerhalb der ganzen Produktionsketten und so weiter, möglichst viele verschiedene Ansichten auch ins Spiel kommen und auch an die Öffentlichkeit kommen. Und dann, von da kommen wir jetzt sozusagen zu dem weiteren Punkt. Es ging ja um das politische Einfärben von einzelnen Aussagen, besonders jetzt in diesen Tweets. Das ist halt so, dass ich denke, durch diese Binnenpluralität, dadurch, dass halt verschiedene Leute zu Wort kommen, finde ich es okay, wenn auch solche Färbungen drin sind. Also grundsätzlich kann man als Reporter, denke ich, als Journalistin nicht ohne eine Haltung arbeiten. Also jeder bringt irgendeine Haltung mit und damit färbt sich natürlich auch jede Aussage und jede Sicht auf irgendein Thema. Das lässt sich auch nicht abschalten. Also wir sind halt im Journalismus weit von wissenschaftlichen Arbeiten mit Peer-Reviews und so weiter entfernt. Und von daher denke ich, gehört es einfach auch dazu, dass man sich auch als Konsument von jedwediger Medien bewusst ist, dass niemand ohne irgendeine Haltung irgendeine Aussage macht. Egal, ob das jetzt alternative Medien sind, klassische Medien, Zeitungen oder was auch immer.
Ja, und da kennt man es ja, ne? Man kennt ja die Zeitungen, die eher links gefärbt sind, man kennt die Zeitungen, die eher rechts oder eher konservativ gefärbt sind. Ich persönlich halte es für wichtig, auch verschiedene Medien zu konsumieren.
Ja, nicht auf verschiedenen Kanälen.
Genau, nicht eben nur das zu konsumieren, von dem ich weiß, dass es mir am besten schmecken wird, sondern auch mal in die anderen Geschichten reinzugucken.
Ich finde es ganz interessant, die Unterschiede zu sehen, wie etwas im Fernsehen berichtet wird, wie es dann im Radio gebracht wird, wie man es dann in der Zeitung liest. Das ist eigentlich die beste Mischung. Also, dass man alle Kanäle, die es gibt, dass man die einfach nutzt, um sich über das Thema, das einen besonders interessiert oder auch betrifft, dort zu informieren.
Ja, wobei all diese Kanäle, das sind ja sozusagen die klassischen Medien immer noch das Problem haben, okay, Zeitungen wie der Spiegel oder sowas können auch ausführlicher über irgendwas berichten, aber Zeitungen im Sinne von Tageszeitungen und so weiter haben halt genauso wie Nachrichten im Radio oder im Fernsehen immer das Problem der zeitlichen und Platzbeschränkungen, dass wirklich nur ein kleiner Ausschnitt immer aus einem Thema gebracht werden kann. Und viel dann halt hinten runterfällt, was man im Prinzip sich selbst erarbeiten muss, dann um das komplette Bild wieder zu kriegen. Ich würde da auch durchaus neuere Medien wie teilweise Online-Zeitungen und Podcasts mit ins Spiel bringen, um da auf ein breiteres Spektrum zu kommen. Wenn ich jetzt auch mal gerade einen Podcast empfehlen kann, wäre das Lage der Nation.
Sehr gerne, sehr gerne.
Zum Beispiel jetzt die letzte Folge, die Lage der Nation 217. Da ging es durchaus auch um die Geschichte in Trier. Da geht es um Corona, geht es um die Geschichten jetzt mit dem Rundfunkrat und den Gebührenordnungen, die jetzt gerade da politisch blockiert werden. Das ist ein Richter und ein Journalist, die das machen. Und die haben dann halt immer noch mal Zeit, sich in Themen tiefer reinzuknien. Also das ist halt eine Stunde, anderthalb, die man dann irgendwie dazu hören hat. Und das sind halt noch mal Möglichkeiten, die halt in den klassischen Medien oft irgendwie nicht so da sind, so in die Tiefe zu gehen.
Ist auch tatsächlich mein Lieblings-Nachrichten-Podcast. Ich habe mal lange gesucht nach Nachrichten-Podcasts. Ich war eigentlich immer so der Typ, der jeden Tag auf dem Laufenden sein wollte. Und dann sollte es aber nicht zu lange sein. Da gibt es auch Formate, so Viertelstunde. Wie heißt das von Süddeutscher Zeitung? Lotte, wie heißt denn der Podcast?
Auf den Punkt heißt er.
Ah ja. Lage der Nation finde ich deshalb, also Lage der Nation kannst du dann wochenends, der kommt ja auch, glaube ich, immer freitags raus, ne?
Mhm.
Und ich höre den super gern samstags im Wald mit Hund. Und dann hast du so einen schönen Rundumschlag über die komplette Woche. Ich finde, also ich stelle dort auch eine sehr deutliche Färbung fest, und zwar eine eher linke. Ist ja übrigens auch ein Journalist, ehemals viel im Öffentlich-Rechtlichen gemacht hat, nämlich beim Deutschlandfunk. Ne? Wie heißt der nochmal, weißt du das? Oder muss ich wieder Lotte fragen? Lotte guckt mich schon so böse an, weil sie schläft.
Frag mal Lotte, wollte. Ich komme auch gerade nicht drauf.
Lotte, wie heißen die beiden?
Philipp Banse heißt der Journalist und Ulf Burmeier der Jurist. Und ich habe gar nicht geschlafen.
Na siehste. Finde ich, ich weiß aber nicht, ob das, also wenn ich Themen vertiefen will, dann reicht mir das aber auch nicht. Ich finde, die Lage der Nation ist sehr, also Lage der Nation gibt mir sehr viele Denkanstöße und auch sehr viele Anstöße, in welche Richtung ich mich denn mal weiter informieren soll. Aber was du eben gesagt hast, so dieses, dann muss man doch wieder selber sich auf die Suche machen. Ich glaube, das ist eben das, das verlangt die Aufklärung von uns, dass wir uns selber ein eigenes Bild von Zusammenhängen machen. Ne? Wenn du sagst, dass Zeitungsberichte generell zu kurz sind. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die das genau andersrum sehen. Ne? Leute, die Zeitung mit den vier Buchstaben konsumieren, weil da immer so schön viele Bilder und große Überschriften drin sind. Hätten es, glaube ich, also denen wäre so ein Bericht, der dir zu kurz ist, denen wäre der wahrscheinlich eher schon viel, viel zu lang. Und
ja, ich finde aber gut, bei Zeitungen und auch im Radio jetzt eher weniger, aber auch im Fernsehen zum Beispiel, dass die auch oft auf Themen nacheinander aufbauen. Also, dass die immer nur so weit berichten, wie sie Informationen haben. Die mit den vier Buchstaben zum Beispiel, die reimen sich ja ihre eigenen Zusammenhänge und dementsprechend bekommt man da schon genügend Infos, also je nachdem, wie halt der Geschmack ist, aber halt verteilt über einen gewissen Zeitraum.
Ja. Habt ihr eigentlich, wir haben jetzt so viel über öffentlich-rechtliche Medien gesprochen, habt ihr das Theater um den Rundfunkbeitrag mitgekriegt?
Was da nur auf, am Rande.
Was da in Sachsen-Anhalt gespielt wurde. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Ich habe das auch so häppchenweise nur mitgekriegt und das war für mich mal interessant. Das war eben so ein Ding, das ich mir auch dann mal zusammen recherchiert habe aus Informationsschnipseln der letzten Woche so. Es war ja so, oder generell die Rundfunkabgabe ist geregelt im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der zwischen den Bundesländern abgeschlossen wird. Zu diesem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ist gerade ein Medienänderungsstaatsvertrag entworfen worden zwischen den Bundesländern. Und da ist es so, da gab es eine Ministerpräsidentenkonferenz im März. Dort haben alle Ministerpräsidenten bis auf einen, nämlich bis auf Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt, haben diesem Medienänderungsstaatsvertrag zugestimmt, in dem drin steht, dass die Rundfunkabgabe von 2021 bis 2024 um 86 Cent angehoben wird. 15 Ministerpräsidenten haben zugestimmt, Sachsen-Anhalt hat sich enthalten. Nun ist es aber so, der Medienänderungsstaatsvertrag wird dann nicht automatisch geltendes Recht, sondern die Länderparlamente müssen zustimmen. 15 Länderparlamente haben signalisiert, sie würden zustimmen. 12 haben auch schon zugestellt. Bei dreien steht das noch aus. In Sachsen-Anhalt gab es nun dieses Theater. Das war alles in der letzten Woche. Denn die CDU, es gibt in Sachsen-Anhalt eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die CDU lehnt es ab. SPD und Grüne sind dafür, dass die Rundfunkabgabe erhöht wird um 86 Cent. Und es gab keine Einigung und man wusste nicht, wie man sich verhalten sollte. Und die CDU hat schließlich gesagt, wir werden auf jeden Fall bei der Abstimmung im Parlament dagegen stimmen. Und zwar, und das ist jetzt der Skandal an der Sache, mit der AfD dagegen stimmen. Die AfD ist ja sowieso dagegen, dass irgendwas geändert wird, wenn man damit ein großes Fass aufmachen kann. Und die CDU hat es wirklich drauf ankommen lassen, mit der AfD, und die hätten eine Mehrheit gehabt mit der AfD zusammen, gegen diese Erhöhung der Rundfunkabgabe zu stimmen. SPD und Grüne haben gesagt, wenn ihr das macht, dann lassen wir die Koalition platzen. Der mittlerweile ehemalige Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, hat dann noch in einem Medieninterview, ein Zeitungsinterview war das, ich weiß nicht mit welcher Zeitung, gesagt, ja, dann machen wir halt bis zur Wahl, die haben in einem halben Jahr Wahl, machen wir halt eine CDU-Minderheitsregierung. Dafür musste er dann seinen Hut nehmen und ist gegangen worden, ist dann auch selber noch, er war noch CDU-Vorsitzender von Sachsen-Anhalt, ist er zurückgetreten. Das war dann also so eine kurze Randepisode. Aber das Problem war dadurch nicht gelöst. Die CDU wollte dagegen stimmen im Parlament und die beiden Koalitionspartner haben gesagt, dann lassen wir die Koalition platzen. Was Rainer Haseloff jetzt gemacht hat, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, er hat gesagt, dann ziehen wir einfach den Gesetzesentwurf für die Abstimmung im Parlament zurück. Dann gibt es keine Abstimmung und ohne Abstimmung wird der Medienänderungsstaatsvertrag nicht geltendes Recht werden. Das heißt, Sachsen-Anhalt weigert sich einfach, im Parlament abstimmen zu lassen. Wenn das bis zum 1.1. nicht passiert, ist dieser ganze Vertrag hinfällig. Und das passiert jetzt und die CDU feiert Rainer Haseloff, die Grünen und die SPD sagen, ja gut, dann machen wir halt weiter Koalition. Immerhin habt ihr nicht mit der AfD abgestimmt. Und die AfD sagt natürlich so, wir haben gewonnen jetzt. Wir haben nämlich euch jetzt mal gesagt, wo es lang geht. Und das ist das wirklich Bedenkliche daran, finde ich. Also erstens, dass wegen eines einzigen Landes, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung Sachsen-Anhalt abbildet, wird wohl so zwischen einem 20stel und einem 10stel sein, jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien de facto unterfinanziert sind die nächsten paar Jahre. Das kann schon nicht sein und ich finde es höchst bedenklich eben, dass die AfD jetzt zum ersten Mal für so eine wichtige Entscheidung einfach die Richtung vorgegeben hat. Was haltet ihr davon? Sascha,
ja, schon los. Da sind wir im Prinzip ein bisschen nochmal wieder bei dem alten Thema, dieses allgemeine Medienbashing, das halt gerade von dieser Partei da ganz groß, im ganz großen Stil vorgeführt wird. Das sind ja alles nur Staatsmedien und die sollten abgeschafft werden. Ein Punkt dabei
ist. Das ist übrigens
halt
auch die Meinung, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist nicht nur diese eine Partei. Es gibt auch sehr viele Stimmen aus der CDU, auch sehr prominente Stimmen, zum Beispiel die von Friedrich Merz, der eben das auch behauptet. Also der eben das fordert, dass dass die öffentlich-rechtlichen Medien abgeschafft werden sollen.
Falsch. Es war nicht Merz, sondern Hans-Georg Maaßen, der das gefordert hat. Merz hat nur Verständnis für die Haltung seiner sachsen-anhaltinischen Parteifreunde geäußert.
Ja, ein wichtiger Punkt bei den Öffentlich-Rechtlichen ist eigentlich, dass sie von der Politik unabhängig sein sollen. Aus dem Grund legen die selber auch gar nicht, legen auch nicht die Parteien oder die Politik diese Gebühren fest, sondern es gibt eine unabhängige Kommission dafür, die KEF, die halt zusammen mit den Sendern und mit der Politik und so weiter aushandelt, was das denn kosten darf, was so der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist. Also die haben halt aus der Politik kommt ein Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen, was sie zu tun haben. Die Öffentlich-Rechtlichen sagen dann, okay, wenn wir das machen sollen, dann kostet das ungefähr so und so viel. Und das geht dann alles über diese Kommission. Dann werden irgendwie die Gebühren halt irgendwie sozusagen kalkuliert. Und eigentlich ist das dann bindend für alle und muss eigentlich nur noch abgenickt werden, weil die Politik soll halt keinen Hebel haben, um auf dieses Programm einzuwirken. Also um zum Beispiel zu sagen, wir stimmen hier zu den neuen Gebühren, wenn wir in dem Sender das und das ändern. Genau, und das ist hier jetzt das Problem. Die haben in ihrem Koalitionsvertrag das auch maximal schwammig gehalten. Die haben nämlich gesagt, dass die Gebühren stabil sein sollen. Und das kann man jetzt natürlich in zwei Richtungen auslegen. Nominell stabil, das heißt, es darf sich eine Gebühr gar nicht ändern. Das heißt, die hätten in ihrem Staatsvertrag, in ihrem Koalitionsvertrag schon festgelegt, dass das alles gar nicht passieren dürfte, also dass es keine Erhöhung gibt. Oder man kann sagen, wie ist das denn inflationsbereinigt mit den Gebühren? Und da ist es halt so, dann kommt man halt irgendwie locker jetzt in den Rahmen mit den Erhöhungen.
Melina, ja?
Ja, ich glaube, ich habe gerade Sascha unterbrochen. Wolltest du noch was Wichtiges sagen?
Nee, wozu?
Genau, also ich muss dir da zustimmen, Sascha. Ich finde das genau aus diesem Grund auch wichtig. Man hofft ja, dass die allgemein neutral sind oder sie sollten allgemein neutral sein. Natürlich gibt es da immer wieder Ausreißer, aber man arbeitet da halt mit Menschen, da passiert sowas. Und dementsprechend sind die öffentlich-rechtlichen Medien wichtig, damit man sich allgemein ein Bild über etwas machen kann, ohne voreingenommen zu sein oder groß voreingenommen zu sein. Und wenn man dann merkt, okay, da ist meine Neigung eher links oder eher grün oder sonstiges, dann kann man sich immer noch in diese Richtung orientieren mit privaten Medien.
Ihr wollt mich aber nicht zwingen, privat Fernsehen zu gucken, ne?
Nein, um Gottes Willen.
Kriegt ihr mich nicht. Wir sollten, weil wir gerade so Probleme hatten mit wer wen unterbricht, wir sollten auch, glaube ich, nochmal sagen, dass wir ja hier Corona-konform remote aufzeichnen. Genau. Wir sehen uns nur auf Monitoren und deshalb fällt es uns manchmal so ein bisschen schwer, mit Körpersprache uns zu signalisieren, wer jetzt als nächstes dran ist. Aber das werden wir schon hinkriegen.
Wir sind ja ganz friedliebende Menschen.
Wenn ihr sagt, dass das so sein sollte, dass eben die Politik aus diesem Geschäft hier weitestgehend rausgehalten wird, dann hat das eben in diesem Fall nicht funktioniert, ne? Denn es ist ja jetzt ein Politikum.
Ja, eindeutig.
Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Also es muss ja jetzt, wenn tatsächlich Sachsen-Anhalt bis zum 1.1. diese Abstimmung nicht macht, dann muss ein neuer Medienänderungsstaatsvertrag ausgehandelt werden. Dann wird es wieder eine Ministerpräsidenten oder dann muss die KEF ja erst nochmal aktiv werden. Aber was soll die KEF anders machen, als nochmal auf diesen 86 Cent Gebührenerhöhung zu bestehen? Denn das, also diese 86 Cent kamen ja von der KEF, ne? Was soll die jetzt anders machen? Soll die jetzt nochmal schnell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk revolutionieren oder wie?
Also
da, da steht übrigens noch was drin und das ist vielleicht dann das, was am Ende auf der Strecke bleibt. Nämlich, das betrifft uns als Saarländer und die Bremer wird es auch betreffen. Denn da in diesem Medienänderungsstaatsvertrag steht nicht nur eine Erhöhung der Gebühren um 86 Cent drin, sondern da steht auch eine Anpassung des sozusagen Länderfinanzausgleichs der Rundfunkanstalten drin. Laut dieses Medienänderungsstaatsvertrags sollte Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk nämlich mehr Geld kriegen, weil die nämlich tendenziell die unterfinanziertesten sind. Weil es eben die kleinsten Länder auch sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann nachher auf der Strecke bleibt und weiß ich nicht, so als Verhandlungsmasse dann über den Jordan geht. Aber das muss dann ein Rainer Haseloff seinen Leuten auch erstmal verkaufen, warum das dann so viel abstimmungswürdiger ist.
Also ich finde diese ganzen Abstimmungen und dieses ständige Vertagen und Verschieben und auf irgendwelche Gesetze berufen und Gesetze so abändern, dass es einem gut in den Kram passt, von der Politik viel kostenintensiver und anstrengender, als wenn man einfach diese 86 Cent bezahlt pro Quartal. Ist es pro Quartal oder pro Monat?
Quartal. Pro Monat.
Pro Monat, ja. Also selbst dann ist es noch günstiger als
pro Monat, stimmt, ja.
Als das, was da jetzt an Rattenschwanz bei der Politik hinten dran herläuft.
Also man muss ja sagen, das Argument ist ja schon eins, ne, dass man sagt, wir können während Corona den Leuten nicht noch zumuten, mehr für öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio auszugeben. Das ist ein Argument, das verstehe ich, ne, und das hat ja eben noch nicht existiert, als die KEF gesagt hat, wir wollen das erhöhen. Die Ministerpräsidentenkonferenz war unmittelbar vor dem ersten Lockdown im März. Ich glaube, die war Anfang März, da war man noch ein bisschen vom Lockdown weg. Da hat man gerade erst, da hat Corona gerade erst so richtig eingeschlagen in Deutschland. Da wusste man also davon noch nichts, aber ich weiß nicht, hätte es da einen Ausweg gegeben, dass man sagt, ja, wir machen es dann eben ein Jahr später oder so. Oder wir setzen im Moment Rundfunkgebühren sowieso ganz aus. Weiß ich nicht. Die paar Milliarden wären vielleicht auch noch da gewesen in irgendeinem Topf. Ich habe übrigens, wir gehen wirklich regelmäßig Essen irgendwo hinholen, in irgendein Restaurant, in das wir auch gerne wieder gehen würden, wenn diese Odyssee hier mal vorbei ist. Und der hat mir erzählt, er muss für sein geschlossenes Lokal GEMA bezahlen. Nach wie vor.
Wow,
er hat sich geweigert, die Rechnung zu bezahlen und er hat Mahnungen und Drohungen gekriegt. Also hier Drohungen mit Inkasso und allem drum und dran. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Also man kann drüber diskutieren, ob es. Bitte? Ja?
Ist das da. Ah, nee. GEZ ist ja das, was man für den Arbeitsplatz auch bezahlen muss. Aber die GEMA ist ja eigentlich wirklich nur, wenn man was für ein Publikum ausspielt. Jedenfalls hatte ich das immer so verstanden.
Ja. Also GEZ ist ja das, was heute Rundfunkabgabe heißt oder Rundfunkgebühr. Das heißt ja nicht mehr GEZ. Das hat in den 90ern mal GEZ. Wir sind alle noch sehr 90er. GEMA bezahlst du, wenn du urheberrechtlich geschützte Musik einem Publikum abspielst. Nur diese ganzen GEMA-Verträge sind ja Pauschalverträge. Ich gehe davon aus, dass das Jahresverträge oder Zeitverträge sind für ein Restaurant mit der und der Fläche und der Anzahl von Tischen. Da wird es fertige Verträge geben und die werden wahrscheinlich dann monatlich abgebucht, dass da sein O Sole Mio im Hintergrund laufen kann oder Azzurro, wird auch immer gern gespielt in Pizzerien. Es war eine Pizzeria. Und das kostet Geld und das kostet regelmäßig Geld. Und der hat mir gesagt, ja, er hat sich geweigert, die Rechnung zu bezahlen und ist nicht durchgekommen damit. Er ist gebeutelt genug, er versucht, seine Leute zu halten. Das hat er auch erzählt. einige Kollegen von ihm, befreundete Gastronomen, schicken die Leute in Kurzarbeit. Die haben dann eben damit zu tun, das sind Leute, die sind oft aus dem Ausland. Die gehen dann zurück in die Heimat und suchen sich da was zum Arbeiten und die kommen halt nie mehr. Und dann ist Lockdown zu Ende und hast du keine Leute mehr arbeiten. Dann kannst du auch nicht mehr aufmachen, weil die Küche nicht besetzt ist. Und er versucht eben alle seine Leute weiter arbeiten zu lassen und versucht eben so viel wie möglich über Abholung dann rauszukriegen.
Es ist doch auch so, dass diese Auszahlungen 75% des Vorjahresumsatzes im November oder verteilt auf Oktober, November, Dezember, dass die auch erst im Januar jetzt gezahlt werden können.
Das wird gerne erzählt, das ist aber Quatsch. Also es ist größtenteils Quatsch, jedenfalls in der Auswirkung. Die Berechnung, die Software, die Berechnung machen soll, die ist noch in Arbeit, die wird es Mitte Dezember irgendwann geben. Aber jeder, der diese, das ist jetzt meine Information, jeder, der diese Hilfe beantragt hat, hat schon eine Abschlagszahlung gekriegt, des Betrags, der es voraussichtlich sein wird. Und die genaue Berechnung, die erfolgt nachträglich und das wird erst im Januar dann feststehen. Dann wird man vielleicht noch eine Nachzahlung kriegen oder wird es, weiß ich nicht, vielleicht dann auch noch was zurückgeben müssen. Aber ich meine, es war schon schlimm genug, dass diese Abschlagszahlungen auch erst Ende November gekommen sind. Aber das sind so offensichtlich dann auch.
Ah, oh ja,
oder Sascha nickt, der scheint auch der Meinung.
Das Problem mit den Mitarbeitern und auch mit Auszubildenden zieht sich halt auch durch die komplette Veranstaltungsbranche. Das betrifft ja nicht nur die Gastronomie, sondern es ist halt überall so, dass in diesen Berufen im Moment es natürlich so schwierig ist, dass viele dann doch umsteigen auf andere Berufe, sofern das für die eine Option ist. Und dass das mit den Auszubildenden im Moment wohl auch sehr schwierig ist, da jemanden für solche Themen überhaupt noch zu begeistern aktuell.
Ja, klar. Und auch die schon in der Ausbildung sind, irgendwie auch weiter bedienen zu können. Also die haben ja im Moment Berufsschule, dann immer mal wieder, je nachdem wie der Turnus ist, aber sie lernen ja in der Praxis nichts.
Genau.
Aber wie würden wir es ändern? Also ich habe heute, sehr interessant, das wusste ich gar nicht, dass der Kekulé ja auch einen Podcast macht. Habt ihr das gewusst?
NDR.
Ja, genau. Jeder redet immer nur vom NDR-Podcast mit Drosten, aber der Kekulé macht beim MDR einen Podcast und der sieht einige Sachen ja anders als der Drosten. Das war auch mal sehr interessant, so eine andere Meinung sozusagen zu vielen Sachen zu hören. Und der sagt ja, also der ist ja kein Befürworter der Gastronomiemaßnahmen. Der sagt, in der Gastronomie ist es ohne weiteres gewährleistet, dass du einen Betrieb unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen durchführen kannst, wo du keine Ansteckung haben wirst. Und also ich stelle mir dann vor, wenn ich Gastronom wäre und ich hätte Geld investiert in, weiß ich nicht, selbst wenn du nur ein paar Aufkleber auf dem Boden machst und irgendwelche Desinfektionsmittelspender irgendwo aufhängst oder hinstellst, das kostet ja alles schon Geld, ne? Vielleicht nicht die Welt, aber es ist Geld, es sind Investitionen, sind Gedanken, die du dir gemacht hast und dann kriegst du gesagt, nee, du machst jetzt zu. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass man sagt, wir müssen irgendwo einschneiden und wir tun das bei Freizeitaktivitäten. Das ist ja die Strategie der Bundesregierung. Auf der anderen Seite trifft es immer die Falschen. Wo hätte man sonst einschneiden sollen? Schulen natürlich, aber ist da nicht der Schaden, den man anrichtet, größer?
Ja, also ich bin gestern gerade bei meinen ehemaligen Arbeitskollegen in Pirmasens an einer Schule vorbeigefahren und war doch überrascht, dass es da anscheinend kein Corona gibt. Also da standen mal locker 70, 80 Schüler auf dem Schulgelände zusammen und haben gequatscht. Also auch keine kleinen Kinder mehr, sondern schon ja Jugendliche, junge Heranwachsende, also ich würde mal so sagen ab 12 aufwärts, also die meisten waren größer als ich, also passt das so vom Alter her. Und da frage ich mich halt wirklich,
ist man ab 12 größer als du?
Ja, ich glaube, das war so das Alter, wo ich aufgehört habe zu wachsen. Die erste Zigarette hat es dann versaut quasi. Nee, aber da bringen halt alle Maßnahmen nichts, wenn da nicht auch irgendwie alles geregelt wird. Also entweder es wird komplett durchstrukturiert, sodass man die Personenanzahlen entzerrt und dadurch gewährleistet, dass nicht in der Schule sich, keine Ahnung, diese ganzen Gruppen untereinander anstecken, dann nach Hause gehen und dann dort die Eltern anstecken, die den ganzen Tag Maske tragen und Abstand halten. Oder man muss es halt wieder schließen, weil als alles geschlossen war, also auch die Schulen, da hat das ja funktioniert, dass die Zahlen runtergegangen sind. Und aktuell funktioniert es ja anscheinend nicht. Also an den Werten ändert sich nur wenig. Es ist nur wenig Besserung in Sicht.
Ja, also was wir durch die Schließung der Unterhaltungsbereiche und Gastronomie halt erreicht haben, ist, dass die Zahlen nicht noch weiter raufgegangen sind und auch ein bisschen runtergegangen sind, aber dann halt auf einem bestimmten Niveau geblieben sind. Während wir das halt wirklich im ersten Lockdown, wo wir natürlich auch noch viel geringere Zahlen hatten, mit dem kompletten Lockdown wirklich gut hingekriegt haben, die Zahlen runterzubekommen, ist es jetzt so, dass wir durch das Schließen von Gastronomie und Kultureinrichtungen und so weiter den weiteren stärkeren Anstieg einschränken konnten, aber jetzt halt auf einem gewissen Niveau weiterlaufen, dass halt aktuell mit den Maßnahmen jetzt mal nicht mehr weiter runtergeht. Bei der Gastronomie und so ist halt der Punkt, dass du praktisch täglich, stündlich anders gemischte Gruppen hast. Na, also bei einer Schule ist es ja noch so, du hast irgendwie einen Klassenverband, okay, auf dem Schulhof läuft noch mal was durcheinander und im Schulbus läuft noch mal ganz viel durcheinander. Aber in der Gastronomie oder in einem Theater oder sowas ist das ja Dauerzustand, dass du immer neue Kontakte in deinem Umfeld hast. Und damit wird es natürlich auch wesentlich schwieriger, hinterher rauszukriegen, wo hat sich denn irgendjemand angesteckt. Das ist halt in den Studien beziehungsweise in den Angaben, die man auch so beim RKI sieht, wo sind denn die Ansteckungsherde, ist es halt so, dass nur bei 25% der Ansteckungen nachvollziehbar ist, woher es kommt. Und bei 75% wissen die Leute einfach gar nicht, wo sie sich angesteckt haben könnten. Und das können dann durchaus so Sachen wie Gastronomie sein oder ein Theaterbesuch, wo halt schräg hinter einem dann jemand irgendwie infiziert war, ohne es zu wissen. Und das ist halt was, den Effekt mit der Schließung sehen wir ja. Also dass grundsätzlich dann wahrscheinlich auch da Infektionsketten waren, ist also schon mal sehr wahrscheinlich. Aber wir müssen definitiv jetzt noch mehr schließen, noch mehr zurückziehen, uns zurückziehen.
Das wird ja auch kommen. Gestern gab es ja diese Handlungsempfehlung der Leopoldina, die Drosten auch unterzeichnet hat. Und die war ja, dass wir ab Weihnachten bis mindestens 10. Januar quasi wieder in einen Lockdown gehen. Ich denke auch, dass irgend sowas kommen wird oder kommen werden muss. Ein Problem, das ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass es jetzt auch schwieriger ist, unter Kontrolle zu kriegen. Denn während der ersten Welle hatten wir ein sehr viel definierteres Infektionsgeschehen. Da waren die Infektionen vor allem in Clustern. Da gab es hier mal eine Fleischfabrik und hier mal eine größere Hochzeit, wo es Ausbrüche gab. Und die waren sehr leicht verhältnismäßig leicht nachzuvollziehen. Auch nicht in 100% der Fälle, aber in wesentlich mehr als 25% der Fälle. Und was wir jetzt haben, ist ein sehr viel diffuseres Infektionsgeschehen. Es passieren sehr viel mehr Einzelübertragungen sozusagen, offensichtlich dann an der Supermarktkasse oder eben im Klassenverband. Bei den Kindern ist ja das Problem, dass es öfter der Fall ist, dass es symptomfrei abläuft. dass natürlich Infektionen dann trotzdem passieren können und passieren dann unter Umständen unbemerkt. Ich denke, es wird sehr viel einschneidendere Maßnahmen geben müssen, um die Zahlen runterzukriegen. Es stimmt, dass wir jetzt eine Stagnierung schon haben, seit 4 oder 5 Wochen, so immer bei 20.000 ungefähr, 7-Tage-Inzidenz, was aber viel zu viel ist. Und das sieht man an den Todeszahlen. Die bleiben nämlich nicht gleich, die gehen nämlich hoch. Wir hatten heute Rekord von 590 Toten, glaube ich, in den letzten 24 Stunden. Und das darf natürlich nicht sein. Und wenn die Inzidenz nicht runtergeht, geht die Totenzahl weiter rauf. Denn auch schwere Krankheitsverläufe sind manchmal sehr, sehr lange. Und deshalb staut sich das so auf, ne? Und die Intensivstationen werden trotzdem voller, auch wenn die Zahlen gleich bleiben, weil eben die Betten so schnell nicht leer werden. Das ist das große Problem. Und ich glaube nicht, dass man politisch wird durchsetzen können, dass Weihnachten nicht stattfindet. Aber ich denke dann, dass ab nach den Weihnachtsfeiertagen es sehr viel einschneidendere Maßnahmen gibt. Wir haben uns gerade heute Morgen noch drüber unterhalten. Wir gehen eigentlich davon aus, dass unser Kind im Januar nicht in die Schule geht.
Ja.
Denn, also was soll man sonst noch machen? Einzelhandel zu und Schulen zu. Was gibt's sonst noch?
Das sind so, glaube ich, die ganz großen Punkte, wo im Moment noch die Durchmischung von Gruppen ist und damit auch die großen Infektionsketten unbemerkt weitergeführt werden können.
Ja. Ja, und Abstand halten, Maske tragen, regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren, das ist anscheinend allgemein zu viel verlangt, habe ich das Gefühl. Also ich war am Samstag im Decathlon, weil ich am Sonntag draußen Sport machen wollte und musste mich dementsprechend einkleiden. Und da hast du trotz Maske den Atem von Fremden in deinem Nacken gespürt. Also es ist echt ein Graus, wie nah einem Menschen kommen. Also die fallen quasi schon auf einen, damit sie einen Zentimeter oder in dem Sinn 1,50 Meter näher an der Kasse sind. Also das ist echt Wahnsinn. Die Leute, die machen, als ob nichts wäre. Also dass die teilweise sogar ermahnt werden müssen, die Maske richtig anzuziehen, das lässt mich echt so langsam an dem gesunden Menschenverstand zweifeln. Also
das hast du gerne gemacht. Das Bitte? Hast du gerne gemacht,
ich
oder?
Ich sag zu keinem mehr was. Ich denke mir, ich habe meine Maske an, ich halte Abstand, ich lege mich mit den Dummen nicht mehr an. Das war am Anfang so. Die werden dann so frech und fühlen sich im Recht. Das sollen schön die Mitarbeiter regeln. Ich halte da noch mehr Abstand, wenn jemand die Maske auf Halbmast hat quasi. Und ich werde mich damit keinem mehr anlegen. Dieser Kampf ist es mir nicht wert. Meine Mutter hat immer gesagt, mit Dummen kannst du nicht diskutieren.
Ich diskutiere ja immer noch liebend gern mit Dummen.
Ja, das wissen wir.
Facebook, YouTube im Moment sehr groß. Unser Drosten Ultras Video hat irgendwie scheint das jemand in einem Schwurbler-Forum gepostet zu haben. Da gibt es jede Menge lustige Kommentare im Moment. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen. Macht mir große Freude. Ich habe hier noch einen Zettel mit jede Menge Sachen drauf.
Was steht denn drauf? Den sehen wir nicht.
Der Fahrer. Ja, selbst wenn ich ihn dir jetzt zeige, bringt das
schwierig zu lesen.
ZuhörerInnen nix. Ja, die Geschichte mit dem Paketfahrer habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Der Paketfahrer, der immer mit dem gelben Auto kommt und des Deutschen nicht mächtig ist und wir irgendwann rausgestellt haben, dass er nicht dran glaubt, dass es sowas wie Corona überhaupt gibt. Das ist ja alles, oder er glaubt schon, glaube ich, dran, dass es gibt. Er denkt aber, dass die Chinesen das erfunden haben oder irgendeine höhere Macht, um irgendwas damit zu bezwecken. Und der hat mir mal so ein paar Medientipps gegeben und die habe ich mir angeguckt und ich Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich hätte immer gedacht, dass vielleicht gibt es das irgendwo im Darknet oder sowas, aber das gibt es öffentlich zugänglich, das gibt es bei Twitter und das gibt es bei Facebook und das gibt es auf normalen, in Anführungszeichen, Internetseiten. Und ich will vielleicht mal so eine kurze Story schildern, also wie da argumentiert wird. Wir haben uns viel unterhalten über Donald Trump und er denkt ja, er hat mich gefragt, wie ich denke, dass die Wahl ausgeht vor ein paar Tagen. Da habe ich gedacht, die Wahl ist doch aus. Die Stimmen sind ausgezählt und der Trump klagt da jetzt noch ein bisschen, aber nee, sagt er, geht gar nicht. Also wie könnte ich denn behaupten, dass die Wahl zu Ende ist? Es gibt da noch Verfahren und da ist ja noch gar nichts geklärt und es ist ja ganz klar, dass da betrogen wurde. Und das sind die Medien, die jetzt Biden zum nächsten Präsident machen wollten, CNN und die ganzen Mainstream-Medien. Und ich soll mir doch unbedingt mal angucken, er schickt mir mal ein paar Links. Da hat er mir so eine Twitter-Story geschickt und einen Beitrag noch und hat mir die Epoch Times, also Epoch wie Epoche Times empfohlen als Medium, über das er sich vor allem informiert. Und ich habe mir das angeguckt und das ist eine Scheiße. Ich kann es, also ich wusste nicht, dass man so ernsthaft mit Verschwörungstheorien irgendwo, also das, wenn ich mir die Epoch Times angucke, das sieht aus wie die süddeutsche.de oder so, aber da steht nur Scheiße. da wird, also es gibt so eine Verschwörungstheorie jetzt mit Trump, ne? Also das ist so die Story hinter dem, also das war das, was er mir quasi jetzt mal liefern wollte. Die Verschwörungstheorie geht so, dass Trump, er hat wohl irgendwann mal ein Gesetz erlassen, dass die Geheimdienste befähigt oder einen besonderen Geheimdienst, ich weiß gerade nicht mehr welcher, befähigt, Leute zu kontrollieren, vor allem aus dem Ausland Einflüsse zu kontrollieren, die Einflüsse auf den Ausgang der nächsten Wahl nehmen. So, und man behauptet jetzt, dass Trump da jetzt, also dass diese Wahl praktisch eine Falle ist, die Trump den ausländischen Mächten gestellt hat und auch dem Deep State, also dem Staat im Staate, den Leuten, die die amerikanische Regierung stürzen wollen und Amerika in den Abgrund fahren wollen. Und Trump hat mit dieser Wahl diesen Leuten eine Falle gestellt. Kann man natürlich fragen, ja, wenn er denen die Falle gestellt hat und die jetzt reingetappt sind, warum macht er nichts? Ja, da sagen die Verschwörungstheoretiker, jetzt ist es noch nicht an der Zeit. Trump muss dann noch ein bisschen abwarten und wird dann irgendwann die Bombe so richtig platzen lassen. So, das war alles mal sehr amüsant zu lesen. Jetzt bin ich da so ein bisschen tiefer noch eingetaucht und es gibt da so ein paar Personen, die da immer wieder fallen. Unter anderem auch Sidney Powell, eine Anwältin. Und dann musste ich lesen, dass Sidney Powell auch eine von Trumps Anwältinnen war, bis vor ganz kurzem, nämlich eine, die Trump in diesem ganzen, in dieser Wahlschlacht oder Nachwahlschlacht verteidigt hat. Die hat nämlich einige dieser Verfahren, die Trump angestrengt hat, eingereicht. Und die ist eine QAnon Vertreterin. QAnon, wisst ihr ja, die Oberverschwörung in Amerika, Demokraten haben Kinder gekidnappt und so weiter, das ist QAnon. Und Sidney Powell ist eine Anhängerin von QAnon, sogar eine Vertreterin von QAnon, hat Werbevideos gedreht für QAnon und ist offizielle Anwältin des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Seit ihrer letzten Pressekonferenz, die sie in dieser Funktion gemacht hat, haben sich allerdings Trump und auch seine anderen Anwälte, die auch konservativ genug sind, von ihr distanziert. Denn da hat sie wirklich dann wohl über die Stränge geschlagen. Sie hat gesprochen von Release the Kraken, also die Krake loslassen, was ein Zitat aus Clash der Titanen ist, habe ich mir sagen lassen von dem Internet. Und das hat sie wohl wahrscheinlich wirklich auch nur witzig gemeint oder wollte damit irgendwie cool rüberkommen. Und jetzt die Verschwörungstheoretiker sagen, aber das war jetzt das Zeichen, dass jetzt wirklich dieser Mechanismus, den Trump installiert hat, um eben diese Einflussnahme alles aufzudecken über die Geheimdienste und so weiter, dass jetzt dieser Mechanismus wirklich in Gang kommt und wir müssen uns da jetzt auf was gefasst machen. Und Trump hat die Macht, er hat alle Mittel und wird diese Bombe jetzt platzen lassen. Wir dürfen also gespannt sein, was noch passiert bis Mitte Januar. Laut Sidney Powell wird das einiges sein. So, und jetzt war ich, also jetzt war das, als ich mir das so durchgelesen habe, als ich an dem Punkt war, ist das für mich so richtig eklig geworden, denn das sind ja Leute, die einen super großen Einfluss haben. Die ist unter den Top 3 Anwälten des Präsidents der Vereinigten Staaten und die erzählt so eine gequirlte Scheiße. Und die gequirlte Scheiße, die erzählt, wird benutzt, um irgendwelche Cyber-Warfare-Programme zu begründen und zu offenbar zu belegen in dieser Verschwörungstheoretiker-Szene. Und QAnon macht mit und QAnon da hat ja hunderttausende Anhänger in Amerika und die gehen alle dann in diese Kerbe mit rein. Und die Epoch Times, die berichtet dann darüber, die macht dann so mit, das ist dann die sowas unter das läuft alles unter dem Fähnchen investigativer Journalismus, also die decken die wahren Zusammenhänge auf und da werden dann, zum Beispiel, ich habe einen Artikel gesehen, eine Cyber-Koryphäe, Dr. Keshavarzneer, ein prominenter Cybersicherheits- und Geheimdienstexperte, der da zu Wort kommen soll und der eben diesen Zusammenhang, wie das alles so ist mit dem Kraken, der released wurde, ist dort zu Wort gekommen, der hat ein Video gemacht und der Bericht geht so ein bisschen über dieses Video. Der hat an Eides statt ausgesagt, dass er durch seine Tätigkeit beim Geheimdienst von diesen Zusammenhängen Kenntnis hat. Und ich habe mal geguckt, ne, wenn das ja so eine prominente Koryphäe wäre, dann muss man über den ja was finden, aber gar nichts. Der hat nicht mal eine Wikipedia-Seite, geschweige denn, dass es irgendwie Kommentare über ihn gibt. Das Einzige, was man im Internet über diese prominente Koryphäe findet, ist von ihm selber, seine eigene Homepage. Dann habe ich mir mehr Berichte angeguckt und mehr Koryphäen und Spezialisten und das ist immer so. Du findest nie was über diese Leute. Das sind Leute, die von sich selber behaupten, wer sie sind. Das überraschenderweise oder wahrscheinlich wenig überraschend sind es alles Kriegsveteranen, ehemalige Militärangehörige mit komischen Lebensläufen. Ja, und die Berichte sind dann immer, also zuerst wird mal erklärt, was das für Koryphäen sind und dann werden Zusammenhänge geschildert. Die Deutungshoheit bleibt immer ganz klar in den Berichten. Das sind eigentlich keine Berichte, das sind immer Kommentare sozusagen. Es wird immer dem Leser alles vorgekaut. Diese Koryphäe, über die man nichts findet, über die steht erstmal Absätze lang, was der alles geleistet hat. Und dann steht auch immer noch dieser Satz, auch wenn in Mainstream-Medien drinsteht, dass der nichts kann, er hat doch schon das und das geleistet. Also immer schon mal so vorauseilender Gehorsam, was denn der Leser davon zu halten hat, wenn in Mainstream-Medien der Bericht dann doch zerrissen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt und die Professionalität, mit der diese Epoch Times daherkommt, die signalisiert mir doch, dass es da Tausende von Lesern geben muss. Epoch Times, das muss man noch dazu sagen, ist eine chinesische Zeitung, chinesische Oppositionelle im Ausland tragen wohl zu diesem Medienimperium bei. Das erklärt für mich aber nicht, warum da so rechte Verschwörungstheorien breitgetreten werden. Das sind übrigens Geschichten, die werden wir nicht verlinken, denn wir wollen dem keinen Vorschub leisten, Melina.
Okay.
So ist es. Ne? Wollen wir nicht. Aber da muss man nicht lang suchen danach. Und es war für mich sehr, sehr erschreckend zu sehen, wie weit das geht. Wenn man hier in deutschen Medien, in öffentlich-rechtlichen Medien über Trump hört, sieht oder liest, dann denkt man, das ist ein Verrückter, ein Narzisst vielleicht.
Man weiß, dass es ein Verrückter ist.
Ja, man weiß es. Aber man denkt, dass es eben nur ein Narzisst ist, der die Macht nicht loslassen kann, und dann kommt Biden irgendwann und schmeißt ihn raus. Wenn ich aber sowas jetzt lese, solche ekligen Verschwörungsgeschichten, und dann noch davon ausgehen muss, dass es sehr, sehr, sehr viele Amerikaner gibt, die das auch lesen und die das für bare Münze nehmen, so wie unser Paketfahrer das für bare Münze nimmt, dann macht mich das sehr, sehr besorgt. Was ist dann los? Warum hinterfragen Leute sowas nicht? Ich meine, die Berichte sind so geschrieben, dass sie möglichst wenig hinterfragt werden, eben weil die Deutungshoheit immer schon, die Deutung wird vorgekaut sozusagen. Dem Leser wird keine Wahl, wird kein Ausweg gelassen, wenn er ihn nicht selber sucht. Finde ich ganz, ganz schwierig.
Aber diese Systeme oder Mechanismen haben wir in Deutschland genauso, nur meist auf anderen Gebieten. Aber da gibt es auch Verschwörungstheoretiker, die Personen um sich herum sammeln, weil sie es einfach jemandem einpläuen, dass es einfach so ist.
Es gibt auch das sauwitzige Video, wo Leute, das ist auch von irgendeinem Medienhaus, glaube ich, gemacht, wo die auf eine Maskenverweigerer-Demo gehen und versuchen, die zu Masken tragen zu überreden. Und auf witzig gemacht, ne? Und da sagen die, das Einzige, was du gegen Verschwörungstheorien unternehmen kannst, ist noch eine stärkere Verschwörungstheorie dagegen zu setzen. Und die haben dann eben gesagt, ihr müsst alle Masken tragen, denn die Demo wird per Kamera überwacht und ihr kommt alle in den Knast. Deshalb müsst ihr alle eine Maskenverweigerer-Maske tragen.
Ja.
Und da haben die nämlich noch gesagt, wichtig, wenn du eine Verschwörungstheorie verbreitest, ist, dass du ganz schlecht gemachte PDFs benutzen musst und ganz schlecht gemachte Plakate benutzen musst, denn sonst glaubt keiner, dass die Verschwörungstheorie echt ist. Aber wenn ich mir das hier angucke, wie die Epoch Times aussieht, das ist Hochglanzjournalismus.
Sascha? Ja, also in dem Bereich sind durchaus Medienprofis unterwegs. Und das ist, also zum einen versuchen die auch auf niedrigschwelligem Niveau Leute zu kriegen. Also im letzten Jahr ist mir mehrfach aufgefallen, dass bei Facebook aus dem Epoch Time Umfeld Tiervideos geteilt wurden. Ne? So ganz normale, irgendein Pinguin läuft übers Eis Videos, die man sonst so halt bei Facebook immer gerne teilt, die aber vom Epoch Time Kanal kamen. Das heißt, man macht da schon mal einen relativ niedrigschwelligen Einstieg für unbedarfte Leser. Die finden dann diese Seite und lesen da ein bisschen und landen dann da und schauen da irgendwie ein bisschen durch. Und ihr wart zum Beispiel in der letzten Folge ja in einem ähnlichen Medium unterwegs, also Achse des Guten. Da steckt ja der Bruder dahinter. Da hat die Claudia Roth letztes Jahr noch irgendwie nach dem Anschlag von Halle gesagt, ich zitiere jetzt mal gerade, ich verlinke das später aus dem Wikipedia, aus Worten werden ganz schnell Taten, wir müssen die Stichwortgeber benennen, all diese neurechten Plattformen mit Geschäftsmodellen auf Hetze und Falschbehauptungen beruhen. Und da hat einer der Macher der Achse des Guten gegen geklagt, also eine Unterlassungsklage, und ist damit nicht durchgekommen, weil das Gericht halt dann gesagt hat, das ist nicht nur eine zulässige Meinungsäußerung, sondern es hat auch einen wahren Tatsachenkern. Und die Sache ist halt, das sind halt Medienmenschen, das sind professionelle Journalisten, professionelle Medienmacher, die dahinter stecken, für die das einfach auch ein Geschäftsmodell ist.
Ja. Erstens, das haben wir beim letzten Mal auch schon nicht verlinkt. Also ich glaube, man sollte darüber reden, aber wir wollen das nicht noch verbreiten. Und sei es nur über irgendwelche Backlink-Algorithmen. Wir wollen nicht, dass das auch nur einen Klick mehr kriegt, als es kriegen muss. Ich habe das gelesen mit Claudia Roth und ich habe, also ich, das ist immer noch auf einem anderen Niveau in Deutschland oder die deutschsprachigen Medien, die ich jetzt gesehen habe in der letzten Woche. Ich frage mich aber dennoch, was steckt dahinter? Wer hat wirklich, also wer ist QAnon? Wer hat das Interesse, solche Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen? Sind das irgendwelche rechten Spinner? Das glaube ich fast nicht. Sind es wirklich, ist es wirklich ausländischer Einfluss? Denn das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen. Das ist auch so ein bisschen ein Versagen der Mainstream-Medien in den USA zurzeit, die nämlich all die Jahre immer gesagt haben, vor allem bei der letzten Wahl, wo sie immer den ausländischen Einfluss unterstellt haben. Und also so abgekürzt gesagt, als der Trump gewählt wurde, das kann ja nur Betrug sein. Und jetzt, wo der Biden gewählt wurde, schließt man den Betrug so kategorisch aus. Es kann ja trotzdem sein, also es kann ja sein, dass es Einfluss von außen gegeben hat, der destabilisiert. Also, ne, you name it, Russland hat dieses Mal gesagt, dann wählen wir jetzt nicht mal den Trump. Wir können noch mehr auf die Kacke hauen, indem wir die Wahl einfach so beeinflussen, dass der Biden gewählt wird. Das wird ja offensichtlich in den Medien komplett ausgeblendet. Ich habe jedenfalls noch nichts drüber gelesen oder gehört.
Nein,
dass,
noch nicht.
Dass es eben trotzdem eine Beeinflussung oder sogar Verfälschung der Wahl trotzdem eben gegeben haben kann. Und das sind aber alles Dinge, die wir nicht wissen. Und ich glaube, dass das amerikanische Volk trotzdem so intelligent gewesen ist und so intelligent abgestimmt hat, dass Biden die meisten Stimmen bekommen hat, auch ohne Einfluss und ohne Verfälschung. Und hoffe, dass das jetzt irgendwie alles über die Bühne geht und ja, diese Einflüsse von rechter Seite, wo auch immer sie herkommen, von Spinnern oder aus dem Ausland oder was auch immer, so ein bisschen weniger Angriffsfläche geboten kriegen. Ich glaube, wenn Biden Präsident wird, ich glaube, also der Biden macht auf mich zumindest einen sehr soliden und sehr souveränen Eindruck. Und das hat er, glaube ich, auch bewiesen durch seine ersten Ministervorschläge oder Ernennungen, die er machen wird. Ich bin da sehr viel zuversichtlicher, was Biden angeht, als ich vielleicht vor einem halben Jahr noch war. Und mit Blick auf die Uhr
und mit Blick auf meinen Akkustand vom Handy
stelle ich die Frage, ob noch jemand ein wichtiges Thema hat, das wir noch besprechen sollten. Sascha?
Als Ergänzung vielleicht noch, dass dieses QAnon halt kein amerikanisches Phänomen ist. Also es war schon im März bei den ersten Schiefdenker-Demos hier in Saarbrücken so, dass als die Veranstalterin versucht hat, Verschwörungsdenken etwas von sich zu weisen und von den Demos auch wegzukriegen, dass dann diskutiert wurde, dass bestimmte Gruppierungen halt dazugehören und ob sie jetzt eigentlich noch eingeladen wären oder nicht. Und das waren halt QAnon-Leute. Mhm. Die sind halt hier auch unterwegs und die findest du in diesen ganzen Telegram-Kanälen von Widerstand 2020 und Corona-Rebellen Saarland, und die sind da alle mit unterwegs und sind gern gesehene oder zumindest mal auch von den Admins beschützte Personen. Genauso wie Rechte, wie die Jackie Süßdorf oder sowas. Ne? So, ja. Wenn hier die Friedensboten, das sind die Corona-Leugner-Zettel verteilen, da ist die Jackie Süßdorf mit drin, und dann ist letztens eine neue Person in dieser Gruppe mit eingestiegen und meinte, ah, was ist denn das, wieso ist die denn hier mit dabei? Und dann wurde die von den Admins zurechtgestutzt, dass sie das entweder akzeptiert oder gerade selber wieder gehen kann, weil sie sind halt für alle Meinungen offen. Toleranz bis dort hinaus, und da muss man Ultrarechte natürlich schützen.
Ja, ist klar. Würde meine Tochter sagen. Also QAnon ist ja für mich so ein Phänomen. Ich traue das mich fast jetzt hier nicht zu sagen, denn ich werde das nicht recherchieren. Ich habe die Schnauze voll jetzt eigentlich. Aber das ist für mich ein Phänomen, das auch sehr interessant ist, denn die wissen ja gar nicht, wer ihr Chef ist. Ne? Oder ist man irgendwann tief genug drin, dass man wissen darf, wer Q ist? Nö, ne?
Ich denke nicht. Ein gutes Buch in dem Zusammenhang. Sie macht auch viele Vorträge, gerade so bei YouTube und so weiter findet man einiges, ist von der Katharina Nokun, Fake Facts. Die geht sehr weit in das Thema Verschwörungstheorien und wie die funktionieren und was dahinter steckt. Und das Buch ist halt so spät in diesem Jahr erschienen, dass QAnon und die Corona-Geschichten mit drin sind. Also es ist sehr lesenswert, und auch die Vorträge kann man sich gut mal angucken.
Werden wir das hier verlinken?
Schlusswort. Das werden wir verlinken, ne?
Sehr gut.
Das lohnt sich.
Wir werden außerdem den Flaneur verlinken. Das sollten wir auch noch tun.
Ja, stimmt.
Den Flaneur verlinken wir auch. Das ist nämlich eine Seite, die im Moment auf Sparflamme läuft, denn dort gibt es Veranstaltungstipps, die der Sascha zusammenstellt.
Aber da ist ja auch einiges online.
Ja, der Sascha findet trotzdem was, auch im Moment. Sollte sich, glaube ich, jeder mal angeguckt haben. In diesem Sinne, ich hoffe, Sascha, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist alles losgeworden, was du sagen wolltest.
Wir können noch Stunden weitermachen, aber ihr habt ja was anderes zu tun.
Dann hört uns keiner mehr zu, fürchte ich. Wir können aber auch gerne ein andermal uns nochmal treffen. Vielleicht auch irgendwann mal in echt wieder.
Genau.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche.
Gleichfalls.
Schöne Woche
Ciao.
Euch.
Das war die 10. Folge der Königin. Auf Wiederhören bei der 11. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte@könig-in.de, König mit OE, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Daktö fasst noch einmal kurz zusammen.
Amerika wird untergehen, QAnon hat's gesehen. Die Pop-Times hat es groß gemacht und sie hilft uns zu verstehen. Ob David oder Rainer, Hessel oder Haseloff, they've been looking for freedom. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.